euch sehr herzlich. Ja, wir hätten über die Wahl denken können heute Morgen, aber ich hoffe, das tut ihr auch so. Ich kann alles, was ich gesagt habe in dieser Predigt zur Wahl, in einem einzigen Satz zusammenfassen. Betet, geht hin und wählt das geringste Übel in euren Augen. Jetzt sind wir bei Banksy. Das Bild von Banksy, von dem der Harald eben gesprochen hat, kostete, als es im Rahmen war, ungefähr $300.000. Inzwischen, halb geschreddert, hat es einen Wert von 1,5 Millionen. Nur, nicht, dass ihr das jetzt alle nachmachen wollt, ich lasse alle meine Bilder halb schreddern, das funktionierte nur bei Banksy. Und deshalb inzwischen weltbekannt, There is always hope. So hat er bei seinem ersten Mal, wo er dieses Mädchen mit dem roten Luftballon dargestellt hat, dazu geschrieben: Es gibt immer eine Hoffnung. Wir fragen uns heute Morgen, gibt es sie wirklich? Tagesschau.de fragte am 6.1.25, gibt es 2025 Hoffnung für die Wirtschaft? Klammer auf, das fragen wir uns bis heute noch, Klammer zu. Ich fand das Hoffnungsbarometer 2025, ist jetzt kein Witz, das ist wirklich das Hoffnungsbarometer 2025, kommt in der Schweiz heraus und der Autor ist dieser Dr. Andreas M. Kraft. Er schreibt, die Hoffnung ist es, die uns Menschen erst zum Handeln bewegt, denn ohne sie würden wir resignieren. Hoffnung ist das menschliche Phänomen gegen Verzweiflung und Gleichgültigkeit, gegen Mutlosigkeit und Desinteresse. Und am Ende heißt es weiter in diesem Hoffnungsbarometer, Menschen in ärmeren und konfliktgeladeren Regionen blicken hoffnungsvoller in die Zukunft als Menschen in reicheren Ländern. Es mangelt an Vertrauen, dass Politik und Wirtschaft unsere Probleme lösen können. Viele von euch werden den Schlager kennen, egal was kommt, es wird gut sowieso. Immer geht eine neue Tür auf irgendwo. Auch wenn es gerade nicht so läuft wie gewohnt, egal, es wird gut sowieso. Kommt ihr nach mit dem Drücken der Folien? Danke. Die sieben Autoren dieses Liedes haben die Stimmungslage unserer Gesellschaft exakt getroffen. In bewegten Zeiten suchen wir nach Sicherheiten, wünschen uns hoffnungsvolle Perspektiven für unser Heute und Morgen, für die Zukunft und greifen dabei manchmal auch nach Strohhalm. Warum wird es denn gut sowieso? Frage ich Mark Förster und Kollegen. Sie geben leider keine Antwort darauf, keinen Lösungsansatz, warum denn alles gut wird. Sie versuchen es noch nicht einmal. Ich habe mich gefragt, wissen Sie keinen? In dieser Zeit, in der wir leben, der multiplen Krisenlagen, in der vieles in der deutschen wie in der internationalen Gesellschaft, in Politik und Wirtschaft hoffnungsarm bis hoffnungslos erscheint, brauchen wir Nachrichten, die sich nicht nur gut anhören, sondern wirklich Hoffnung vermitteln. Frage an mich selbst, mit welchen Nachrichten füttere ich meine Gedanken? Andersrum die Frage an dich, mit welchen Nachrichten fütterst du deine Gedanken? Wenn dir die Nachrichten auf den Keks gehen, dann mach die Glotze oder das Radio aus. Es ist nach den neuesten wissenschaftlichen Ergebnissen bewiesen, dass je mehr wir uns schlechten Nachrichten aussetzen, die Ängste steigen. Also wer sowieso schon ängstlich ist, schlagt mal einmal drüber und macht die Glotze aus bei den Nachrichten. Meistens kommt da nicht so das, was uns gut tut. Wer garantiert denn, dass es wirklich gut wird? Uns Rheinländern sagt man nach, dass wir überwiegend optimistisch gestimmt sind. Bei mir bestimmt das tatsächlich. Oder zumindest so wirken oder auch nur so tun. Die Kölschen sagen, es hätte noch immer gut gegangen. Aber was ist mit den vielen anderen, die dem Alltag eher pessimistisch begegnen, die Depressivgestimmten, die Traumatisierten, die Verunsicherten, die Ängstlichen, die besonders unter den derzeitigen Unsicherheiten, Bedrohungen, Zukunftsängsten und Negativerwartungen leiden, die sich nicht so einfach wegsingen, wegzwingen oder wegtanzen lassen, wie Mark Förster das gerne möchte. Ich schenke deiner Hoffnung Flügel. Der Text von Hans-Joachim Eckstein ist extrem herausfordernd. Normalerweise muss man ihn ein paar Mal lesen, um ihn ganz zu verinnerlichen. Eine Hoffnung, die bei unserer gegenwärtigen Erfahrung stehen bleibt, geht nicht weit genug. Denn Ziel und Inhalt der Hoffnung ist die noch nicht erlebte Zukunft. Eine Hoffnung, die unsere erfahrbare Gegenwart nicht tiefgreifend verändert, ist noch nicht wirklich aus der Zukunft bei uns angekommen. Denn da, wo Hoffnung einkehrt, verwandelt sie die Gegenwart. Die Hoffnung liebt es nämlich über alles, auf ihrem Heimweg in die Zukunft, in unserer Gegenwart Quartier zu nehmen. Ach so, ich wollte sagen, ich sehe das da hinten nicht, aber ihr seht es, wollte gerade sagen, bei dem schwierigen Text hilft mitlesen, glaube ich. Wer es nochmal haben möchte, kann sich das nochmal angucken nachher. Hoffen und harren macht manchen zum Narren, so lautet ein oft zitierter Ausspruch des römischen Dichters Ovid. Erstaunlich, wie alt er schon ist. Ovid lebte von 43 vor bis 18 nach Christus. Dieser Satz soll zum Ausdruck bringen, dass wir Menschen hoffnungslos Hoffende sind, weil wir gegen die Wechselfälle des Lebens anhoffen. Könnten wir dadurch auch zu enttäuschten Narren werden? Es kann sein, dass wir selbst da noch weiter hoffen, wo menschlich gesehen nichts mehr zu hoffen ist. Ich kann euch nur sagen, als Christ hoffe ich genau das, weil Gott meine Hoffnung ist. Schauen wir uns die biblische Hoffnung im Alten und im Neuen Testament an. Die göttliche Hoffnung geht nie ins Leere, sagt das Alte Testament. Der Glaubende im AT drückt seine Hoffnung sehr unterschiedlich aus. Vertrauen auf Gott, positive Zukunftserwartung an Gottes Hoffen, Helfen und Führen, feste Zuversicht auf Gott. Die Menschen damals hatten in der Regel keine Hoffnung, die über den Tod hinausging. Umso mehr hofft der alttestamentlich Glaubende auf Gottes Hilfe in den alltäglichen Dingen, vom täglichen Sattwerden bis zum bewahrten Schlaf und täglichen Schutz. Das waren seine Hoffnungen. Also, wir können das so zusammenfassen: Hoffnung auf ein gutes Leben. Der Rat des Alten Testamentes also: richte dein ganzes Leben auf Jahweh aus, den allmächtigen Gott, dann kann alles gut werden. Alt und lebenssatt kann derjenige sterben, der nach Gottes Willen fragt und nach seinen Geboten lebt. Wer klug ist, so sagt es Psalm 40, setzt seine Hoffnung ganz auf den lebendigen Gott, denn echtes Lebensglück ist nur bei ihm zu finden. Ich fand einen sehr schönen Spruch, der mich bewegt hat. Manchmal ist es die Hoffnung, die uns lächeln lässt. Manchmal ist es ein Lächeln, das uns hoffen lässt. Du kannst zum Hoffnungsbringer werden. Glaubende hoffen nur auf Gott. Auf wen denn sonst? Gott gab Noah und seinen Nachkommen den Regenbogen als Zeichen der Hoffnung für immer. Auch wenn andere diesen Regenbogen inzwischen für sich reklamieren wollen, es bleibt ein biblisches Zeichen. Gott ließ die Propheten in seine Zukunft sehen. Mitten im Chaos hatten sie Hoffnung für Israel. Gott verspricht seinen Sohn seine permanente Gegenwart, Immanuel, Gott mit uns, die Hoffnung für die Welt. Gott verheißt Jesus und seinen Heiligen Geist die göttliche Hoffnung für immer. Im Neuen Testament nun erfüllen sich die alttestamentlichen Hoffnungen. Die Hoffnung im NT geht weit über das hinaus, was Israel davor überhaupt nur denken konnte. Und das, was die Propheten nur ansatzweise sahen und unwissend verheißen haben. In Jesus Christus finden auch die uralte Segensverheißung an Abraham eine neue Deutung. Was er im Glauben erhoffte, erfüllt sich im neuen Volk Gottes. Der Gemeinde aus allen Völkern tatsächlich. Gott erfüllt die alttestamentlichen Hoffnungen im Neuen Testament. Charles de Foucault sagt, Hoffnung ist nichts anderes als das Vertrauen auf die Endlosigkeit göttlicher Liebe. Das heißt, wer Frieden mit Gott hat, hat Hoffnung. Paulus schreibt es sehr drastisch im 1. Thessalonicher Brief, Menschen ohne persönliche Christusbeziehung sind im Gericht Gottes hoffnungslos verloren. Paulus nennt sie Menschen, die keine Hoffnung haben. Er erinnert die Gemeinde daran, dass sie ohne Gott, ohne Hoffnung war. Jesus hat die Voraussetzungen für unsere Hoffnung dadurch geschaffen, dass er uns erlöst und mit Gott versöhnt hat. Er ist der Hoffnungbringer. Das bedeutet auch, unsere Hoffnung ist biblisch begründet. Die Quelle unserer Hoffnung liegt im dreieinen Gott. Er hält immer, was er zusagt. Er ist der Einzige, der auch die Macht dazu hat. Durch die Liebe Gottes haben wir Hoffnung auf ewigen Frieden durch Jesus Christus, seinen Sohn. Er gibt uns die Hoffnung, die uns leben und an ihn glauben lässt, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Er lässt unsere Hoffnung frisch und lebendig sein, sodass sie tragfähig wird und uns im Glauben ermutigt und stabilisiert. Rudolf Bösinger schreibt, wo andere im grauen Alltag nur Staub sehen, haben wir Schürfrechte auf die Edelsteine Gottes und wir finden sie. Unser Leben ist ein Diamantenfeld. Ich wünsche mir und dir, dass Gott dir dafür die Augen öffnet. Zweiter Gedanke. Der Regenbogen ist übrigens über Herborn, den ihr da seht. Jesus, die Hoffnung für die Welt. Hoffnung und Zuversicht für dich und mich. Jesus war, als er kam, völlig anders als erwartet. Jesus redet nicht viel über Hoffnung. Er ist die Hoffnung. Der Gottesknecht, der im Alten Testament durch viele Propheten versprochen war. Was viele Generationen erhofften, erfüllt sich in der Sendung des Sohnes Gottes, des Gesalbten, des Messias, des Christus. Über seinem ganzen Leben steht wie eine großartige Überschrift, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Auf seinen Namen werden die Völker ihre Hoffnung setzen. Jesus ist der echte Hoffnungbringer. Durch Jesus' stellvertretenden Opfertod habe ich, hast du, haben wir als Glaubende Hoffnung auf restlose Vergebung unserer Schuld und Sünde. Durch seinen Sieg über den Tod, das heißt durch seine Auferstehung, haben wir die Hoffnung auf ein ewiges Leben in der Gemeinschaft mit ihm. Seine Liebe hat mich für immer mit ihm, dem Vater und dem Heiligen Geist verbunden. Eine unerschütterliche Hoffnung. Jesus ist mein Bruder geworden, mein Freund. Durch den Glauben, den Gott mir geschenkt hat, bin ich Gottes Kind, Mitglied in seiner Familie, mit ewigem Wohnrecht im Himmel. Diese lebendige Hoffnung vermittelt mir, dass Jesus mir immer nahe ist, dass er immer mit mir geht. Dieses Hoffnungspaket wird mir bestätigt durch die Bibel, den Heiligen Geist, im Gebet und durch meine christlichen Geschwister. Wir alle miteinander sind fröhlich Hoffende. Fröhlich Hoffende. Hoffentlich. Der südamerikanische Befreiungstheologe Dom Helga Camara schreibt, die Hoffnung, die das Risiko scheut, ist keine Hoffnung. Hoffen heißt an das Abenteuer der Liebe glauben, Vertrauen zu den Menschen haben, den Sprung ins Ungewisse tun und sich dabei ganz Gott überlassen. Ein dritter Gedanke. Solange die Erde steht, sollen Saat und Ernte nicht aufhören, sagt die Bibel, sagt Gott. Das bedeutet, unser Gott hat Hoffnung für unsere Welt. Sie ist seine, dafür sorgt er. Das heißt, er hat sie erschaffen, die Lebenskreisläufe in Gang gesetzt und sie auf Dauer angelegt. Er hat die Grundlagen und die Dauer allen Lebens festgelegt, auch für dich und für mich. Er hat die Macht über alles. Er hat uns Mitverantwortung gegeben. Er wird einmal Rechenschaft fordern von uns. Er wird diese Erde einmal beenden und etwas völlig Neues schaffen. Darauf freue ich mich. Unsere Generation, eine Generation ohne Hoffnung, hat man oft gesagt. Fragezeichen. Laut einer Befragung der Vodafone-Stiftung machen sich 86% der 14- bis 24-Jährigen in Deutschland Sorgen um ihre Zukunft. Nur 23% erwarten, dass Deutschland den Klimawandel bis 2050 im Griff hat. Nur 8% haben die Hoffnung, dass es ihren Kindern einmal besser gehen wird als ihnen. Schade. 75% glauben, die Politik hat die Lösungen nicht. Das glaube ich auch. Kann ich Hoffnung erlernen, einüben? Bedingt kann man das. Manche Menschen sind eher optimistisch, andere dagegen mehr pessimistisch gestimmt. Eine solche Grundhaltung kann man nicht wechseln wie die Socken. Sie prägt unser Denken und Verhalten, wirkt bestimmend in alle unsere Lebensbereiche hinein. Aber wir müssen uns mit dem Ist-Zustand nicht zufrieden geben, sondern sind lernfähig, können umdenken oder etwas ganz Neues lernen, etwas ausprobieren. Wir können Hoffnung gewinnen. Der Volksmund sagt, Hoffnung und Freude sind die besten Ärzte. Hoffnung kann mich stabilisieren. Der Hoffende kann Krisen, Probleme und Frustrationen besser handeln. Seine Stimmung ist insgesamt besser. Hoffnung kann sich positiv auf meine Gedanken und Gefühle auswirken, auch auf meine Gesundheit. Gebe ich die Hoffnung auf, verliere ich Kräfte. Sinkt mein Lebensmut, sinkt meine Laune. Karl Jaspers, der Philosoph, sagt, Hoffnungslosigkeit ist die vorweggenommene Niederlage. Was lässt mich denn persönlich hoffen? Ich weiß mich als Christ in Gottes Hand. Und das gibt mir enorme Sicherheit und Zukunftshoffnung. Ich lese in Gottes Wort von den Glaubenden der Vorzeit, staune, wie Gott sie geführt hat. Das lässt mich hoffen. Ich schaue in meine eigene Lebensgeschichte hinein und sehe Gottes gnädiges Handeln und kann ihm nur dafür Danke sagen. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir, über mir, über uns Flügel gebreitet. Gott beschenkt mich mit Liebe durch unterschiedliche Personen, aber vorrangig durch Jesus. Ich persönlich fühle mich reich beschenkt. Jesus kann Hoffnung geben, auch angesichts des Todes. Ein Tatsachenbericht. Die jüngste Tochter von Frau M. war zum Sterben in das kleine Haus der Mutter gekommen. Ich kannte alle nicht, hatte keine Ahnung, was mich beim ersten Besuch erwarten würde. Ich wurde sofort in ein notfallmäßig eingerichtetes Krankenzimmer geführt, welches mir in mehrfacher Sicht die Luft zum Atmen nahm. Das übliche Krankenbett füllte den größten Teil des Raumes aus. Zwischen Kissen und Bettlaken wand sich eine unscheinbare Person, nur noch Haut und Knochen, inmitten einer dichten Tabakwolke. Unter dem Bett zwei große Hunde, die mich mäßig knurrend empfingen. Ich war schon erwartet worden, so hieß es. Lungenkrebs im Endstadium, keine Hoffnung mehr. So ist mir der erste Satz der Mitvierzigerin in Erinnerung. Dann schlief sie gleich wieder ein. Die Zigarettenpause war zu anstrengend für sie. Von diesem Tag an besuchte ich sie, so oft ich konnte, wartete, bis sie ansprechbar war, versuchte, ein kurzes Gespräch zu führen, sprach ihr immer ein Bibelwort zu und betete für sie. An manchen Tagen hat sie mich, so glaube ich, gar nicht wahrgenommen. Trotzdem war es mir wichtig, mit ihr ein kurzes Gotteswort zuzusprechen und natürlich für sie zu beten. Hin und wieder erschien mir mein Engagement extrem hoffnungslos. Natürlich sprachen wir in lichten Momenten über ihr Sterben, über ihren Tod, über die Zukunft ihrer Hunde genauso wie über den Himmel. dann hätte ich ja gar nichts mehr, wenn ich diese Hoffnung auf den Himmel nicht hätte. Das war einer ihrer letzten Sätze. Er hat mich, so glaube ich, mehr getröstet als sie selbst. Tage später, der Mann ihrer Mutter empfing mich an der Türe mit zwei kurzen Nachrichten. B. ist um 6 Uhr ins Hospiz, es geht zu Ende. Meine Frau ist um 8 Uhr ins Krankenhaus gekommen, sie hat auch Lungenkrebs. B. hat tatsächlich nur noch wenige Stunden gelebt. Einer ihrer Hunde hatte sie noch ins Hospiz begleiten dürfen. Ich habe sie nicht mehr gesehen, aber ihre Worte vom Himmel haben mich für sie hoffen lassen. Frau M. war schon nach wenigen Tagen wieder daheim. Ich habe alle Therapien abgelehnt, ist sowieso hoffnungslos wie bei meiner Tochter. Ihre Worte ließen mich wieder erschauen. Nach langen Gesprächen hat sich Frau M. tatsächlich bereit erklärt, in eine Spezialklinik zu gehen. Mehrere Bestrahlungsserien, einige Kilos zugenommen, sie kam neu zu Kräften. Von dem Moment an, als sie ihre Hoffnungslosigkeit begrub und neue Hoffnung in ihr wuchs, ging es bergauf. Gott nutzte die zusätzliche Zeit, die er ihr schenkte, um zu ihr zu reden. Mit großer Freude nahm sie Jesus bewusst in ihr Leben auf. Ich habe sie als von Gott geliebte Schwester beerdigt. Gott hatte neues Leben geschenkt, obwohl mir alles zuerst völlig hoffnungslos erschien. Gott die Ehre dafür. Das Beispiel zeigt, als Christen sind wir voller Hoffnung, weil wir Gott zum Vater haben. Wer hofft, liebt Jesus und seine Mitmenschen. Mit einer positiven Erwartung für meinen Morgen lebe ich selbst freier und unbeschwerter. Wenn ich Gutes für meine Zukunft erhoffe, gehe ich mit mir selbst und mit anderen achtsamer, entspannter um. Liebevoller, würde ich sagen. Wer von göttlicher Hoffnung erfüllt ist, kann seine Straße jetzt und hier schon fröhlich in Richtung auf den Himmel ziehen. Der wünscht sich diese Hoffnung natürlich auch für seine Nächsten und die Allernächsten. Ich persönlich möchte gerne Hoffnungsbringer werden. Ich möchte mein Leben im Alltag so leben, dass Nichtchristen mich nach der Hoffnung fragen, die mein Leben ausmacht. Ich arbeite daran, dass ich jederzeit authentisch über meine christliche Hoffnung berichten kann, wie es Petrus in seinem Brief beschreibt. Ich wünsche mir, andere zu ermutigen und neue Lebens- und Zukunftshoffnung zu vermitteln. Da war Martha, etwas über 70 Jahre alt. Sie lebte in einem Pflegeheim und versuchte nach einem äußerst harten Leben irgendwie Frieden mit Gott und mit sich selbst und den anderen, die ihr viel Leid zugefügt hatten, zu finden. Erstaunlich, was sie zu sagen hatte. Dass ich noch lebe, liegt nur an euch Christen. Ihr habt mir Hoffnung und Mut zum Leben gegeben. Es waren tatsächlich ganz normale Christen, die sich liebevoll um sie bemüht und ihr in Leid und Schmerz immer wieder geholfen hatten, die mit ihr die eigene göttliche Hoffnung teilten, zu Hoffnungsbringern wurden und diese damit zu Gottes Ehre vermehrten. Die persönliche Frage an dich, denk doch bitte mal darüber nach, für wen kannst du zum Hoffnungsbringer werden? Es gibt so viele Möglichkeiten, Gott möge sie dir zeigen, für dich ganz persönlich. Die Hoffnung auf Gott lässt uns fröhlich oder auf jeden Fall fröhlicher leben. Wer sich von Gott geliebt weiß, kann ihm jederzeit völlig angstfrei begegnen. Der braucht auch vor Gottes Gericht keine Furcht zu haben. Denn im Glauben wissen wir uns geliebt. Und deshalb haben wir auch diese unerschütterliche Hoffnung durch seine Gnade. Das sogenannte Hohelied der Liebe im Neuen Testament gipfelt in dem Dreiklang. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und die Liebe. Noch einmal Hans-Joachim Eckstein. Er sagt dazu, mir fehlt etwas, wenn uns die Zuversicht ausgeht und wir keine Hoffnung mehr sehen. Dann fehlen uns in Wahrheit auch Glaube und Liebe. Wenn wir niemandem mehr glauben und uns zum Leben das Vertrauen fehlt, dann ist das zugleich ein Anzeichen für einen Mangel an Liebe und Hoffnung. Denn wenn wir uns geliebt wissen, dann können wir auch hoffen. Und wenn wir lieben, dann sind wir voll Vertrauen und Glauben. Ich persönlich hoffe, dass wir als Einzelchristen und als Gemeinden zu echten Hoffnungstankstellen werden, wo mühselige und Beladene sich herzlich auf- und angenommen fühlen, wo sie tiefen Frieden, Ruhe, Geborgenheit und Lebens- und Glaubenshilfe finden, damit sie mit göttlicher Hoffnung beschenkt, fröhlich in Gottes nahe und ferne Zukunft starten können. Ich hoffe, dass wir als Christen in Deutschland zu Leuchttürmen der Hoffnung werden, zu hellen Wegweisern für Heimatlose und Orientierungslose, für Mutige und Ängstliche, für Fröhliche und Traurige, für Gescheiterte und Erfolgreiche, für Arme und Reiche, für Ausländer und Einheimische, für Asylanten und Flüchtlinge. Dass alle die Liebe Gottes kennenlernen, die in Jesus Christus zur Hoffnung der Welt geworden ist. Hans-Joachim Eckstein nochmal. Bei der christlichen Hoffnung geht es nicht etwa um ein Vertrösten auf das Jenseits, sondern um ein Getrostsein im Diesseits. Jesus kann Hoffnung geben, auch angesichts schwerer Krankheit oder soll ich sagen schwerster Krankheit. Es ist gut 11 Jahre her, jetzt rede ich von mir. Ich hatte keine Hoffnung mehr, dass ich jemals wieder halbwegs normal leben könnte, geschweige denn wieder arbeiten würde. Als Schmerzpatient schien mir meine Lage nur noch aussichtslos und hoffnungslos. Das hatten mir auch die behandelnden Ärzte in der Spezialklinik, in der ich im Halswirbelbereich fehloperiert worden war, sehr deutlich erklärt. Wörtlich: Ihr Schmerzzustand wird sich bis an Ihr Lebensende nicht mehr ändern. Damit müssen Sie sich leider abfinden. Ich dachte, ich hätte mich verhört. Als ich mich ein wenig gefangen hatte, entgegnete ich meinem Gegenüber: Es sei denn, Gott tut ein Wunder. Der Mediziner war wohl genauso überrascht über meine Antwort wie ich selbst und erwiderte: Das ist bei Ihnen natürlich möglich. Was er damit gemeint hat, weiß ich nicht so ganz genau. Damit war zwar unser Gespräch beendet, aber nicht mein Schmerzleiden. Immer wieder gab es Momente, wo ich mir wünschte, tot zu sein. Ich ergänze, wo ich betete: Herr, lass mich doch endlich sterben dürfen. Besonders dann, wenn mir die Schmerzen die letzten Kraftreserven raubten, schien mir alles nur noch völlig hoffnungslos. Nachdem ich mich fast genau ein Jahr lang trotz nahezu unerträglicher Dauerschmerzen zurück ins Leben gekämpft hatte, versuchte ich wieder in einen ordentlichen Arbeitsablauf hineinzufinden. Erstaunlicherweise erfüllte mir Gott meinen großen Wunsch, noch einmal als richtiger Missionar im Ausland arbeiten zu können. Im Reisegepäck hatte ich immer Unmengen unterschiedlichster Schmerzmedikamente, ohne die ich nicht leben konnte. Gott sei Dank wurde mir alles auch auf Vorrat problemlos verschrieben. Die Schmerzambulanz in Gießen versorgte mich permanent mit allen möglichen und nötigen Schmerzmitteln in unbegrenzten Mengen. Ich verschlang sie wie Bonbons und konnte sie Gott sei Dank auch gut vertragen. Dann kam Sonntag, der 24. November 2013. Ich hatte im Gottesdienst in Südtirol, Italien, über eine Krankenheilung Jesu gepredigt. Anschließend lud ich diejenigen zum Bleiben ein, die sich segnen oder für sich beten lassen wollten. Ein Drittel der Gottesdienstbesucher blieb zurück. Das Drittel hört sich so viel an, wir sind maximal immer 40 Leute gewesen im Gottesdienst. Das war überschaubar. Ich versuchte mir Zeit für jede und jeden zu nehmen und betete unter 4 Augen für einen nach dem anderen, bis ich nicht mehr konnte. Als ich nach längerer Zeit wieder in unseren Gottesdienstsaal kam, saßen noch 2 Frauen aus meiner Gemeinde beieinander. Ich gestand offen, dass ich fix und fertig sei und einfach nicht mehr könne. Kein Problem, so die Antwort der beiden. Wir beten schon die ganze Zeit für dich und das wollen wir jetzt ganz konkret fortsetzen. Setz dich zu uns. Ich werde diese Momente nie vergessen. Die beiden nahmen mich quasi in die Zange. Die beiden vom Leben ziemlich gebeutelten Frauen, beide selbst krank, beteten für mich um Heilung. Und Gott wirkte sein Wunder. Seit diesem Tag habe ich nie mehr, nicht ein einziges Mal, meine Berge Schmerzmedikamente nehmen müssen. Nicht eine einzige Dosis. Der Anästhesist hatte mich gewarnt, Ihre Dosis niemals absetzen, den Entzug überleben Sie nicht. Gott hat es anders vorgehabt mit mir. Ich kann ihm nur danken. Normalerweise erzähle ich diese Wundererfahrung nicht, weil ich an die vielen anderen Mitchristen denke, die trotz ihres Glaubens und ihrer Gebete weiter mit ihren unerträglichen Schmerzen oder ihren anderen Leiden leben müssen. Ich habe diese Sonderbehandlung Gottes mit nichts verdient und ich kann auch nicht erklären, warum ausgerechnet ich so beschenkt wurde. Ich kann nur Danke sagen und ihm die Ehre dafür geben. Gott hat mich aus meiner hoffnungslosen Lage herausgeholt und mir seine völlig neue Zukunftshoffnung geschenkt. Ich bete, dass ihr und ich selbst in guten wie in schlechten Zeiten an der unvergleichlichen göttlichen Hoffnung festhalten, die uns in Jesus Christus geschenkt ist. Du kannst in diesem Jahr zum Hoffnungsbringer werden. Du, ich rede von dir ganz persönlich. Wenn du deinen Nächsten in Liebe begegnest, wenn du für sie zur Hilfe in ihren Nöten wirst, wenn du Verständnis für ihre Zweifel zeigst, wenn du ihnen empathisch und achtsam zuhörst, einfach nur mal ein Ohrlein, wenn du im richtigen Moment einfach da bist, wenn du ihre Tränen echt oder bildlich trocknest, wenn du ihnen Zeit und Aufmerksamkeit schenkst, wenn du ihnen Gottes Hoffnungsworte zusprichst, das kannst du auch. Gott segne dich darin und setze dich zum Segen. Der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit allem Frieden im Glauben, damit ihr reich werdet an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes. Ich wünsche euch, dass ihr immer, wenn ihr ein Bild von Banksy seht oder wenn ihr das Mädchen mit dem roten Luftballon irgendwo seht, daran erinnert werde, Gott ist der Urheber der Hoffnung. Durch ihn gibt es immer eine Hoffnung. Ich möchte schließen mit einem Segenswort aus dem Alten Testament, das ich euch zusprechen möchte. Geh als Gesegneter in die neue Woche. Gott spricht dir in seinem Wort zu. Zephania 3, der Vers 17. Nimm das jetzt mal ganz persönlich für dich. Der Herr, dein Gott, ist mit dir, ein starker Retter. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und über dich mit Jauchzen fröhlich sein. So ist Gott. Amen.